Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Geschwister, wir sind am Ende. Am Ende des Titusbriefes. Länger als ein Jahr lang haben wir gemeinsam diesen Brief hier miteinander studiert. Vom 24. März oder 24. Mai 2009 bis heute. Und wir haben da viel gehört, viel von der Kunst des richtigen Lebenswandels, viel vom Thema Ethik. Da war in erster Linie Titus als Mitarbeiter des Apostels angesprochen. Er war ja hier der Erstadressat des Schreibens. Um ihn ging es zuerst. Er wurde von Paulus an seine Aufgaben erinnert und konkret angewiesen, wie er in der Gemeinde wirken sollte, was er lehren sollte und wie er es lehren sollte. Also es ging zunächst um Titus. Aber gleichzeitig galten diese Anweisungen natürlich auch für die jeweiligen Gruppen, die da angesprochen waren. Wenn Paulus beispielsweise in Kapitel 2, Verse 1 bis 2 schrieb, du aber unterweise die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht, die älteren Männer halte dazu an, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Ja, wenn Paulus das so schrieb, dann galt das natürlich in erster Linie für Titus. Er bekam gesagt, wie er diese Personengruppe lehren sollte, zu welcher Lebensführung er sie anhalten musste. Aber gleichzeitig galt natürlich dieses Gesagte für die älteren Männer selbst. Denen wurde, davon gehe ich aus, der Brief vorgelesen. Die ethischen Vorschriften des Titusbriefes galten insoweit und gelten insoweit auch für die Gemeinde als Ganzes. Den älteren Männern, den jüngeren Männern, den älteren Frauen, den jüngeren Frauen, den Arbeitnehmern, den Unternehmern, den Gemeindeleitern, ja und mit einem Wort uns allen. Auch wir bekamen mit Titus und den Kretern während des vergangenen Jahres gesagt, wie wir leben müssen. Und heute nun geht diese Reihe zu Ende. Und heute am Ende dieser Reihe stoßen wir auf einen Text, der auf den ersten Blick reichlich unspektakulär wirkt. Und der sicherlich auch unspektakulär ist, wenn wir ihn mit den theologischen Höhenflügen vergleichen, die wir ja im Titusbrief kennenlernen konnten. Ja, wenn wir ihn vergleichen mit Titus 2, Verse 11 bis 14 oder Titus 3, Verse 4 bis 6. Ja, die Stellen, in denen der Apostel das Rettungshandeln Gottes in Christus förmlich besingt. Ich hoffe, ich habe euch diese Stellen nicht verdunkelt. Nein, diese letzten vier Verse können da auf den ersten Blick nicht mithalten. Auf den ersten Blick sind sie nicht so attraktiv. Aber diese Verse sind alles andere als unwichtig. Sie sind nicht irrelevant. Denn sie fragen uns noch einmal nach unserem Verhältnis zum Apostel Paulus und nach unserem Verhältnis zu seiner Botschaft, zu seinen Forderungen in Sachen Ethik. Hier am Ende seines Briefes und gleichzeitig am Ende unserer Reihe geht es um eins, um eine entscheidende Frage. Wie stellen wir uns zu den Forderungen des Paulus? Wie stellen wir uns zu seinen Ansprüchen an unseren Lebenswandel? Lassen wir seine ethischen Forderungen an uns abperlen, wie Fett an einer Teflonpfanne? Lehnen wir sie ab oder nehmen wir diese Anweisungen ernst? Lassen wir uns von diesen Vorgaben packen? Ja, leben wir so, wie es uns beliebt? Ja, wie es heute üblich ist in der Welt? Oder richten wir konsequent unsere Lebensweise an den Forderungen von Paulus aus? Also wie steht es jetzt hier am Ende dieser Reihe? Hopp oder top? Bedenkt bitte, wir sind durch. Wir haben den gesamten Brief gehört. Seine Botschaft wurde in der Gemeinde verkündet. Titus' Brief, die letzte, was am Ende der Titus-Reihe bedacht werden sollte. So lautet heute Morgen unser Thema. Ich lese uns zunächst den Text. Ihr habt ihn abgedruckt auf dem Gottesdienstblatt, Titus 3, die Verse 12 bis 15. Da sagt Paulus: Sobald ich Artemas oder Tychikus zu dir schicke, komm möglichst schnell zu mir nach Nikopolis. Ich habe beschlossen, den Winter dort zu verbringen. Sorge gut für Zenas, den Rechtskundigen, und für Apollos, damit sie alles bekommen, was sie für ihre Weiterreise bekommen. Auch unsere Gemeinden müssen lernen, Gutes zu tun, wo es nötig ist, sonst bringt ihr Glaube keine Frucht. Alle, die bei mir sind, lassen dich grüßen. Grüße die, die durch den Glauben in Liebe mit uns verbunden sind. Die Gnade sei mit euch allen. Das Erste, was uns unser Text heute Morgen ans Herz legt, ist Folgendes. Punkt 1, wir müssen Paulus Anweisungen gehorchen, denn er spricht mit Autorität. Heute geht es also hier um die letzten Verse im Titusbrief. Ich sagte schon, vor ziemlich genau einem Jahr, am 24. Mai, da ging es um die ersten vier Verse. Es ging um die Einleitung. Heute geht es um den Schluss. Dazumal hatte ich einiges über die Literaturgattung des neutestamentlichen Briefes gesagt. Ich hatte deutlich gemacht, dass die Briefe sich an gewissen Formvorgaben orientierten. Ja, die Apostel schrieben ihre Briefe regelmäßig so, wie es damals üblich war. Ja, sie orientierten sich an der damals üblichen Art und Weise, Briefe zu schreiben. Zumindest im Großen und Ganzen. So hielten sie beispielsweise sich alle an den grundsätzlichen Aufbau. Und dieser grundsätzliche Aufbau glich im Wesentlichen dem heutigen Brief. Da unterschied man im Wesentlichen drei Bestandteile: Einleitung, Hauptteil und Schluss. Wichtig war dabei, dass für jeden Teil inhaltliche Vorgaben existierten. Und in Briefeinleitung und in Briefschluss, da ging es in erster Linie um das persönliche Verhältnis zwischen Absender und Empfänger. Oder man kann anders sagen, hier wurde deutlich, wie es um das Verhältnis zwischen dem Schreiber und dem Adressaten stand. In der Einleitung und im Schluss. Und das müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir heute den Schluss dieses Briefes auslegen. Ja, hier wird etwas über die Beziehung von Paulus und Titus deutlich. Was Paulus hier sagt und wie er es sagt, offenbart ihr Verhältnis. Sagt uns etwas darüber, wie sie zueinander standen. Und wenn wir uns diese Verse ansehen, dann merken wir schnell, wie dieses Verhältnis aussah. Wir merken sofort, wie es sich mit der Kräfteverteilung, so will ich es mal nennen, in dieser Beziehung verhielt. Da war einer, der gab die Richtung vor. Der bestimmte, wo es lang ging. Und das war nicht Titus, sondern das war der Apostel. Ja, das wird deutlich hier in den Anweisungen, die der Apostel seinen Mitarbeiter gibt. Die wollen wir zunächst einmal durchgehen. In Vers 12 spricht Paulus eine geplante Umstrukturierung an. Und er weist Titus entsprechend an. Ja, Paulus sagt oder fordert ihn auf, möglichst schnell zu ihm zu kommen, zu ihm nach Nikopolis. Hiermit war wahrscheinlich das Nikopolis in der Provinz Epirus gemeint. Diese Stadt lag im Nordwesten Griechenlands, gegründet 31 vor Christus vom Kaiser Augustus. Dorthin sollte Titus möglichst schnell kommen, aber nicht sofort, sondern erst dann, wenn Tychikus oder Artemas zu ihm gekommen wären. Einen von beiden wollte Paulus hier zu Titus schicken, zur Ablöse. Einer von diesen beiden sollte Titus seinen Platz einnehmen. Wer die Stellung einnehmen sollte, das war noch in der Schwebe. Aber dass es zu einer organisatorischen Umgestaltung kommen sollte, das war klar. Paulus selbst war ganz offensichtlich zur Abfassungszeit dieses Briefes noch nicht in Nikopolis. Er spricht hier davon, er habe beschlossen, dort zu überwintern. Also es deutet darauf hin, er selbst war noch nicht da. Und wo er war, als er diesen Brief schrieb, das wissen wir hier nicht genau. Also, Titus sollte auf Kreta abgelöst werden, von Artemas oder von Tychikus. Was wissen wir von den beiden? Über Artemas wissen wir gar nichts. Dieser Name kommt nicht noch einmal im Neuen Testament vor. Bei Tychikus ist die Datenlage etwas besser. Wir erfahren einiges. Tychikus war ein Mitarbeiter des Paulus aus der Provinz Asia. Ja, das berichtet uns Apostelgeschichte 20,4. Da wird berichtet, dass der Tychikus als Begleiter von Paulus auf der dritten Missionsreise auftrat. Weiter erfahren wir im Neuen Testament, dass dieser Tychikus mehrfach Briefe überbrachte. Ja, eben Briefe von Paulus. Das betraf den Epheser, den Kolosser und den Philemonbrief. Tychikus brachte sie gemeinsam mit Onesimus von Paulus zu den Gemeinden. Dieser Briefträgerdienst, wenn wir so nennen wollen, der war zur damaligen Zeit sehr wichtig, weil eine Post, wie wir sie heute kennen, die gab es damals nicht. Die Postboten, die es gab, die transportierten ausschließlich Korrespondenz von Regierung und Behörden. Private Schreiben musste man also selbst zum Adressaten bringen. Ja, man musste sich auf die Reise begeben. Oder man konnte sie einem anderen mitgeben. Einem, der in die betreffende Region unterwegs war. Aber häufig war es nötig, seine Schreiben einem völlig Fremden mitzugeben. Das tat man natürlich nicht gerne. Also Tychikus überbrachte mehr als einmal Briefe des Apostels. Und damit war er ganz offensichtlich ein wichtiger und erprobter Mitarbeiter von Paulus. Paulus selbst sagt in Kolosser 4 über ihn, über mein Ergehen wird euch Tychikus ausführlich berichten, der geliebte Bruder und treue Sachwalter, der mit mir zusammen im Dienst für den Herrn steht. Ich schicke ihn gerade deshalb zu euch, damit er euch Mut macht. Also Tychikus, ein bewährter und erprobter, ein enger Mitarbeiter von Paulus. Und wir gehen wohl ganz recht in der Annahme, dass es sich bei Artemas ähnlich verhielt. Auch bei ihm wird es sich um einen bewährten Mitarbeiter gehandelt haben. Wir können uns auch denken, Paulus erwägt hier ja, eine Ablösung nach Kreta zu schicken, in dieses schwierige Umfeld. Und da werden sicher nur erprobte Mitarbeiter in die engere Auswahl gekommen sein. Welche, ja, die unter der Herausforderung Kreta nicht in die Knie gehen würden. Wir erfahren übrigens nichts über den Anlass der Umstrukturierung. Wir bekommen keine Infos darüber, warum Titus hier abgelöst werden sollte. Wir wissen auch nicht, ob Titus das vorher bekannt war. Ja, ob eventuell schon Absprachen dahingehend bestanden. Oder ob Titus hier mit dem Eintreffen dieses Schreiben von den Planungen überrascht worden ist. Ja, die konnten eben nicht jeden Sonntagabend telefonieren. Die konnten keine E-Mail schreiben. Die hörten mitunter monatelang oder gar jahrelang nichts voneinander. Ja, wir wissen nicht, inwieweit hier Titus diese Information schon kannte oder ob es eine Überraschung für ihn war. Wir erfahren nur, dass Titus schnell nach Nikopolis kommen sollte, sobald die Ablösung eingetroffen wäre. Also das ist das eine hier, die Anweisung hinsichtlich einer organisatorischen Umgestaltung. In den Versen 13 und 14 folgt dann eine weitere Anweisung. Titus sollte gut für Zenas, den Rechtskundigen, und für Apollos sorgen. Er sollte sicherstellen, dass sie alles bekämen, was sie für die Weiterreise bräuchten. Bei diesen genannten handelt es sich wahrscheinlich auch um Mitarbeiter des Apostels, um Kollegen. Der Name Zenas bedeutet Geschenk des Zeus. Ja, sicher war Zenas ein gebürtiger Grieche. Und er war ein Jurist, ein Rechtsgelehrter, vielleicht ein Anwalt. Wahrscheinlich mit dem Fachgebiet griechisches oder römisches Recht. Aber Sicheres können wir auch hier nicht sagen. Wir können es eben nur vor dem Hintergrund seines Namens vermuten. Bei Apollos ist das etwas anders. Das Neue Testament kennt eine Person solchen Namens, die hier gemeint sein könnte. Von diesem Apollos lesen wir in Apostelgeschichte 18 und 19 und im ersten Korintherbrief. Aber letztlich wissen wir auch hier nicht, ob es sich um diese Person gehandelt hat. Von daher spare ich mir und euch weitere Ausführungen dazu. Sicher ist nur, dass es sich bei diesen beiden Personen ganz offensichtlich auch um Mitarbeiter handelte. Vielleicht gar um die Mitarbeiter, die Titus hier den Brief von Paulus überbracht hatten. Auf jeden Fall waren Zenas und Apollos Mitarbeiter auf der Durchreise und sie brauchten Unterstützung. Und dafür sollte Titus hier sorgen. Er sollte sie mit dem ausrüsten, was sie für die Weiterreise benötigten. Er sollte es ihnen an nichts fehlen lassen, also nicht knausern, sondern klotzen. Reisen kostete damals wie heute Geld. Ja, denken wir an Lebensmittel. Bei Reiseantritt nahm man Lebensmittel mit, aber irgendwann waren die natürlich aufgezehrt. Dann war man darauf angewiesen, sich wieder neu einzudecken. Aber auch diese Vorräte gingen dann irgendwann zur Neige. Dann galt es, sich wieder neu einzudecken und vielleicht noch einmal. Das brauchte Geld. Beim Reisen ging auch Kleidung kaputt, denn man ging häufig zu Fuß. Da bekamen Schuhe Löcher. Oder wenn man Wegstrecken auf dem Schiff zurücklegen wollte, auch dafür brauchte man Geld. Und so weiter und so fort. Jemand, der damals eine längere Reise unternahm, der brauchte finanzielle Mittel. Und das galt eben auch für Zenas und Apollos. Sie brauchten Hilfe, damit sie ihre Reise fortsetzen konnten. Ohne Unterstützung wäre ihnen dies nicht möglich. Und diese Unterstützung sollte Titus leisten. Oder besser, er sollte diese Unterstützung sicherstellen. Vers 14 deutet an, dass hier die kretische Gemeinde mit im Blick war oder die kretischen Gemeinden. Paulus sagt da, auch unsere Gemeinden müssen lernen, Gutes zu tun, wo es nötig ist, sonst bringt ihr Glaube keine Frucht. Ja, mit dieser Formulierung, Gutes zu tun, weist Paulus auf Kapitel 3, Vers 8 zurück. Da schrieb er, Zitat, du musst darauf hinwirken, dass alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich ernsthaft darum bemühen, das Gute zu tun. Also darauf weist Paulus hier zurück, aber mehr noch. Letztlich weist er auf den gesamten Inhalt des Titusbriefes zurück. Ihr müsst gute Werke tun. So schallte es doch durch das komplette Schreiben, von der ersten Zeile an. Denken wir an Kapitel 1, Vers 1, da sagt er, ich, Paulus, soll die Menschen, die Gott erwählt hat, zum Glauben und zur wahren Gottesverehrung führen. Das hieß eben, zu der Gottesverehrung, zu dem Glauben, der mit einem vorbildlichen Lebenswandel einhergeht, mit einem Leben voller guter Werke. Das ist die einzig wahre Gottesverehrung. Oder Kapitel 1, Verse 6 bis 10, als er über die Ältesten schrieb, da sagt er, einem Ältesten darf niemand etwas nachsagen können. Er muss gläubige Kinder haben, er darf keinen Anlass zum Tadel geben, er darf nicht anmaßen, nicht jähzornig sein und so weiter und so fort. Gute Werke. Oder Kapitel 2, die ganzen Anweisungen für die Untergruppen im griechischen Haushalt. Alles Anweisungen, die dieses eine Ziel im Auge haben, den vorbildlichen Lebenswandel der Gemeinde und Evangelium Ehre macht. Ja, der letztlich den Herrn selbst verherrlicht. Also es ging im ganzen Brief immer um dieses eine Thema. Alle Christen müssen sich ernsthaft darum bemühen, gute Werke zu tun. Ganz gleich, ob Mann oder Frau, ob arm oder reich, ob Hausherr oder Sklave. Jeder ist aufgerufen, Gott mit seinem Lebenswandel zu ehren. Und darauf weist Paulus hier in Vers 14 noch einmal zurück. Und er sagt, stattet Zenas und Apollos aus. Das ist eure Pflicht. Ja, das ist hier ein gutes Werk, das ihr tun müsst. Tut ihr das nicht, bleibt euer Glaube fruchtlos. Also das sind hier diese beiden Anweisungen, die der Apostel seinem Mitarbeiter gibt. Komm möglichst schnell zu mir nach Nikopolis und sorge gut für Zenas und Apollos. Aber nun denken wir daran, was wir eingangs gesagt hatten. Was sagen uns denn diese beiden Anweisungen über das Verhältnis von Paulus und Titus? Sagen sie uns überhaupt etwas dazu? Ich denke ja. Sie zeugen hier von der Autorität des Apostels, von seinem uneingeschränkten Führungsanspruch, von seiner Forderung gegenüber Titus und gegenüber der Gemeinde, dass er sie vollumfänglich leitet. Ja, hier sagt einer und nur einer, wo es lang geht. Und das ist Paulus. Er weiß genau, was er will. Er führt, er leitet, er bestimmt. Titus ist da erst einmal Befehlsempfänger, wenn wir so wollen. Er ist der Autorität von Paulus untergeordnet. Und mit ihm die kretischen Gemeinden. Titus und die Kreter kriegen hier ganz eindeutige Ansagen. Nicht nur hier am Ende des Briefes, sondern den gesamten Brief hindurch. Bedenken wir auch, auf Kreta gab es Irrlehrer, die lehnten den Paulus ab. Die wollten sich ihm nicht unterordnen. Aber selbst das führte bei Paulus hier nicht zu einer Abschwächung seines Anspruchs. Er machte da überhaupt keine Zugeständnisse. Er gab sich da nicht irgendwie konziliant. Er relativierte nichts. Sondern im Gegenteil, der Titusbrief transportiert von der ersten bis zur letzten Silbe die Botschaft: Ich bin der Chef im Ring. Ich bestimme, wo es lang geht. Ich sage dir, Titus, und ich sage euch, Kretern, was zu geschehen hat, was ihr zu tun und was ihr zu lassen habt. Ich sage euch das. Ja, dieser gewaltige Anspruch auf Leitung wurde schon in der Einleitung des Briefes deutlich. Ja, bereits da sagte ja der Apostel: Ich, Paulus, soll die Menschen, die Gott erwählt hat, zum Glauben und zur wahren Gottesverehrung führen. Ja, ich. Und im Vers 3 desselben Kapitels sagte er: Mir ist die Bekanntmachung der Zusage Gottes anvertraut. Ja, mir, sagt er. Den anderen eben nicht, aber mir. Das schloss natürlich die anderen Apostel nicht aus. Aber eben die Irrlehrer. Also Paulus war da ganz und gar unbescheiden. Er war von sich und seiner Stellung überzeugt. Er war sich darüber im Klaren, welche Position er im göttlichen Heilsplan innehatte. Und das ist hier sehr wichtig. Paulus agiert hier nicht in eigener Machtvollkommenheit. Er übt hier nicht in gewisser Weise nicht seine eigene Autorität aus, sondern die Autorität, die er hier zur Geltung bringt, ist letztlich die Autorität seines Herrn, ist letztlich die Autorität Christi. Hören wir einmal auf Galater 1, ab Vers 11. Da sagt Paulus: Das müsst ihr wissen, Brüder und Schwestern. Die gute Nachricht, die ich verkünde, ist kein Menschenwort. Ich habe sie nicht von irgendeinem Menschen übernommen und bin auch von keinem Menschen darüber belehrt worden. Ich habe sie dadurch empfangen, dass Gott mich Jesus als den von ihm bestätigten Retter schauen ließ. Der Paulus, der wusste: Ich bin von Christus selbst zum Apostel berufen. Ich habe meinen Auftrag nicht von Menschen. Ich habe meinen Auftrag von Jesus Christus selbst und von Gott, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Also Paulus litt hier nicht an Selbstüberschätzung, wenn er die Richtung vorgab. Er nahm lediglich die Stellung ein, die ihm im Heilsplan Gottes zukam. Er handelte in der Autorität Christi. Er agierte als der bevollmächtigte Gesandte des großen Königs Jesus Christus. Als solcher war er damit betraut worden: Jesus Christus herrscht als König. Er regiert. Unterwerft euch ihm. Kehrt um und beugt euch unter seine Herrschaft. In dieser Autorität handelte Paulus hier. In dieser Autorität gab er hier seine Anweisung. Schrieb er diesen Brief. Er war der bekannte, bevollmächtigte Vertreter des höchsten Königs Christus. Und als solcher organisierte er das Missionsteam, setzte Mitarbeiter ein, setzte Mitarbeiter um, erteilte den Gemeinden Aufträge, gab in allem die Richtung an. Und dies müssen wir uns auch am Ende der Titusreihe hier vor Augen halten. Wenn wir über die Bedeutung dieses Briefes für uns persönlich nachdenken, über die Bedeutung dieser ethischen Anweisung, wenn wir darüber nachsinnen, ob wir diesen Anweisungen folgen wollen oder eben nicht, dann müssen wir eben bedenken, im Titusbrief redet nicht irgendwer. Hier redet Paulus, der bevollmächtigte Bote Christi. Die Botschaft des Titusbriefes, die Forderung nach einer vorbildlichen Lebensführung, ist eben kein Menschenwort. Er spiegelt nicht persönliche Vorlieben dieses Paulus wider. Es geht hier nicht um Anweisungen, die man für sich gelten lassen kann oder eben nicht. Nicht um eine Spielart der Frömmigkeit. Diese Anweisungen hier, die sind verbindlich. Die müssen unbedingt beachtet werden. Wir sind verpflichtet, uns in unserer Lebensführung an diesen Vorgaben zu orientieren. Wir können sie nicht einfach beiseite schieben und so weitermachen wie bisher. Auch für uns gilt das, was für Titus gilt. Wir sind Paulus und seiner Autorität untergeordnet. Auch uns gegenüber macht er seinen Anspruch deutlich. Aber wie gesagt, nicht in eigener Autorität, sondern weil er der Bote des höchsten Königs ist. Und insoweit sind wir verpflichtet, seinen Anordnungen zu folgen. Wir müssen so leben, wie er es uns vorgibt. Aber auch das will ich schon hier andeuten. Sollen ist nicht gleich können. Wir müssen die ethischen Anweisungen des Titusbriefes halten. Uneingeschränktes Ja. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass wir das auch können. Aber dazu sagen wir später noch mehr. Hier nun wollen wir so viel festhalten. Wir müssen Paulus Anweisungen gehorchen, denn er spricht mit Autorität, mit der Vollmacht des höchsten Königs Jesus Christus. Also, liebe Geschwister, tun wir das, mühen wir uns darum, streben wir danach, in dieser Welt einen vorbildlichen Lebenswandel zu zeigen. Leben wir so, dass es dieser Rettungsbotschaft angemessen ist. Fördern wir diese Botschaft mit unserer Lebensführung. Leben wir so, dass unsere Mitmenschen Interesse am Evangelium bekommen, ja, dass es dahin kommt, dass sie es selbst hören wollen, wenn sie unseren Lebenswandel ansehen. Paulus ist eine Autorität, die es unbedingt zu beachten gilt. Das wurde in den Versen 12 bis 14 deutlich. Aber das ist nicht das Einzige, was unser Text zu unserem Thema zu sagen hat. Im Vers 15 werden noch zwei Dinge deutlich. Titus Brief, die letzte, was am Ende der Titusreihe bedacht werden soll, Punkt 2 heute Morgen. Wir sind Mitglieder eines gemeinsamen Teams. Ich lese uns noch einmal Vers 15. Dort schreibt der Apostel: Alle, die bei mir sind, lassen dich grüßen. Grüße die, die durch den Glauben in Liebe mit uns verbunden sind. Paulus gibt hier in diesem Vers Grüße weiter und er grüßt selbst. Der Brief hatte ja zwei Adressaten, wir haben das gesehen. Einmal Titus selbst, dann aber die kretischen Gemeinden. Und beide Adressaten werden an dieser Stelle hier gegrüßt. Zunächst der Titus. Paulus übermittelt ihm die Grüße der Personen, die bei ihm waren. Er macht das hier anders als beispielsweise im Römerbrief. Ja, da nennt Paulus ausdrücklich die Personen, die da grüßen. Also Römer 16, Vers 21 lese ich mal an. Mein Mitarbeiter Timotheus lässt euch grüßen, ebenso grüßen euch meine Landsleute Lucius, Jason und Sosipater. Hier an dieser Stelle lässt Paulus unbestimmt, wer da im Einzelnen hinter den Grüßen steckt. Der Grund lag vielleicht darin, dass Titus diese Person nicht persönlich kannte. Eine Namensnennung hätte dann wenig Sinn gehabt. Dann trägt Paulus Titus noch Grüße für die Gemeinden auf. Genauer, Titus soll diejenigen grüßen, die durch den Glauben in Liebe, so sagt es Paulus, mit uns verbunden sind. Ja, diese Formulierung könnte hier eine Anspielung auf die Gemeindesituation auf Kreta sein. Ja, da gab es ja Irrlehrer, die sich dem Paulus nicht unterordnen wollten, diese Rebellen. Und diese Formulierung durch den Glauben oder die durch den Glauben in Liebe mit uns verbunden sind, ja, das könnte eben diese Personen ausschließen. Ja, also das mit dem Gruß, Paulus seine Freunde gemeint sind. Ja, die Christen in Kreta oder auf Kreta, die ihn unterstützten und die seine Autorität anerkannten. Was sagen uns nun diese Grüße im Hinblick auf unser Predigtthema? Was sagen sie uns über das Verhältnis von Paulus und Titus? Ich denke, diese Grüße machen deutlich, dass dieses Verhältnis nicht nur auf Autorität angelegt war. Ja, diese Beziehung war nicht ausschließlich von Unterordnung bestimmt, sondern auch von Kooperation, von Gleichordnung, von Zusammenarbeit, von Teamarbeit. Paulus sah sich dem Titus übergeordnet. Aber nicht nur. Paulus war auch ein Teamer. Er hatte immer ein mehr oder weniger großes Team um sich. Einen Mitarbeiterstab. Er war eben kein Einzelkämpfer, sondern einer, der auf Kooperation aus war, der bereit war, Verantwortung abzugeben, Aufgaben zu übertragen, andere anzulernen, einzubinden. Kolosser 4, Vers 10 lese ich mal. Da sagt er, es grüßt euch Aristarch, der mit mir im Gefängnis ist, ebenso Markus, der Vetter von Barnabas. Seinetwegen habe ich euch ja schon Anweisungen gegeben. Nehmt ihn freundlich auf, wenn er zu euch kommt. Auch Jesus mit dem Beinamen Justus lässt euch grüßen. Diese drei sind die einzigen aus dem Judentum, die noch mit mir zusammen für die Aufrichtung der Herrschaft Gottes arbeiten. Sie sind mir ein wirklicher Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der zu euch gehört und im Dienst von Jesus Christus steht. Ständig kämpft er in seinen Gebeten für euch, dass ihr euch als reife Christen bewährt und ganz erfüllt davon seid, in allem den Willen Gottes zu tun. Ich kann bezeugen, wie viel Mühe und Plage er für euch auf sich nimmt und ebenso für die Glaubenden in Laodicea und Hierapolis. Merken wir, Paulus war ein Teamspieler. Aristarch, Markus, Barnabas, Epaphras. Ja, er war kein Einzelkämpfer. Er arbeitete immer zusammen mit anderen für die Aufrichtung der Herrschaft Gottes. Paulus begriff ganz offensichtlich diesen Auftrag als einen arbeitsteiligen Prozess. Und das hat Auswirkungen in zweifacher Weise. Erstens verteilt es eben die Verantwortung für das Gesamtunternehmen. Das bedeutet, alle in der Gemeinde sind aufgerufen, an der Aufrichtung der Herrschaft Gottes mitzuwirken. Ja, wir haben das während dieses einen Jahres mehrfach betont. Das Neue Testament kennt nicht den Pastor als Alleinunterhalter, als die eine Person, die alles alleine bestimmt und alleine macht. Das Neue Testament geht von einer arbeitsteiligen Gemeindeleitung aus. Eine Leitung, in der mehrere Brüder gemeinsam diese Leitungsaufgabe wahrnehmen. Also auch wirklich wahrnehmen. Die müssen fit sein. Damit sage ich nicht, dass ich jetzt fit bin. Ich sage nur, die müssen fit sein. Oder wie Paulus selbst in Kapitel 1, Vers 10 gesagt hat, über die Ältesten eben, die müssen in der Lage sein, den Gegnern den Irrtum nachzuweisen. Ja, da geht es um Theologie. Ein Theologe, so will ich es mal sagen, in der Gemeindeleitung reicht nicht. Alle Gemeindeleiter müssen in der Lage sein, theologisch zu denken. Wir müssen nicht alle Theologie studiert haben, aber sie müssen theologisches Urteilsvermögen haben. Sie müssen Irrlehrer beispielsweise zurechtweisen können. Und was für die Leitung einer Gemeinde gilt, ja, das gilt auch für die Gesamtgemeinde. Alle müssen mitwirken. Das war es doch, was Paulus im Titusbrief wieder und wieder hervorhob. Nicht alle sollten predigen, nein. aber alle sollten an ihrem Platz durch ihre Lebensführung das Evangelium fördern. Sie sollten es zum Strahlen bringen. Und sie sollten auf diese Weise eben an diesem Auftrag Aufrichtung der Herrschaft Gottes mitwirken. Alle sind da gefordert. Also das ist die erste Konsequenz dieses Teamgedankens. Die Deutung oder der Deutung von Nachfolge, von Gemeindeleben, Gemeindeleitung als arbeitsteiligen Prozess. Und die zweite Konsequenz ist nicht weniger wichtig. Und sie ist dabei noch sehr tröstlich. Denn sie betont, dass wir in diesem Auftrag nicht alleine sind. Denken wir an Kolosser 4. Selbst Paulus spricht da davon, dass ihm die Brüder zum Trost geworden sind. Geht es uns da anders? Uns wird doch Angst und Bange, wenn wir die Forderungen nach vorbildlicher Lebensführung hier hören. Oder etwa nicht? Uns wird doch Angst und Bange, wenn wir uns darüber klar werden, was Christus hier von uns verlangt. Als Ältesten, als Haushaltsvorstand, als Ehefrau, die einen Haushalt zu versorgen hat, als ältere Frau, die aufgerufen ist, sich um jüngere Schwestern zu kümmern, die sie seelsorgerlich begleiten soll. Als junger Mann, der mit seinen jugendlichen Leidenschaften zu kämpfen hat. Als Arbeitnehmer, der einen schwierigen Chef vor der Nase hat. Und so weiter und so fort. Ja, beginnen wir uns da nicht zu fürchten angesichts des Anspruchs des Apostels an unserem Leben? Letztlich dem Anspruch Christi an unser Leben? Da ist es doch höchst tröstlich zu wissen, dass wir nicht allein sind, nicht auf uns selbst gestellt, keine Einzelkämpfer, sondern eben Mitglieder eines Teams. Mit Zugriff auf Unterstützung in vielfältiger Art. Ich denke, hier erfüllt sich auch das Wort aus Lukas 18. Niemand bleibt unbelohnt, der irgendetwas aufgibt, um die gute Nachricht zu verkünden, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet. Wer dafür etwas zurücklässt, Haus, Frau, Geschwister oder Eltern oder Kinder, wird schon in dieser Welt ein Vielfaches davon wiederbekommen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jeder, der an Christus glaubt, wird sicherlich das eine oder andere verlieren. Und in der Gemeinde, in diesem Team, auch da wird er dafür entschädigt. Liebe Geschwister, lasst uns am Ende der Titusreihe auch das bedenken. Wir sind ein Team. Hier in Gaste, aber auch darüber hinaus. Wir sind ein Team oder bilden ein Team mit all denen, die mit uns im apostolischen Glauben verbunden sind. Und da gilt es mitzumachen. Da gilt es, die Gaben einzubringen, sich der Herausforderung, die der Titusbrief an uns stellt, nicht zu entziehen. Ich betone es nochmal. Auch auf dich, liebe Schwester, auch auf dich, lieber Bruder, kommt es hier in der Gemeinde an. Auch du bist aufgerufen, an der Aufrichtung von Gottes Herrschaft mitzuarbeiten. An deinem Platz. Sei es auf der Kanzel oder sei es am Arbeitsplatz. Sei es in der Küche, sei es am Kinderbett. Sei es in der Schule. Oder sei es in der Kommunalpolitik. Du bist zur Mitwirkung aufgerufen. Und mach dir einmal dieses Vorrecht klar. Christus braucht unsere Hilfe nicht. Aber es hat ihm gefallen, uns in die Aufrichtung seines Reiches einzubinden. Uns da Aufgaben zuzuteilen. Ja, er hat sogar Freude an unserem Dienst. Und vergessen wir nicht, wir sind nicht allein. Wir müssen nicht in unseren Nöten zugrunde gehen. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns kennt es, von der Sünde übermannt zu werden. Jeder von uns kennt Niederlagen. Jeder von uns kennt Scheitern. Aber holen wir uns Hilfe. Nutzen wir doch, dass wir ein Team sind. Unterstützen wir uns gegenseitig. Ermahnen wir uns in Liebe. Richten wir uns gegenseitig auf. Trösten wir uns. Wir kommen zum letzten Punkt heute Morgen. Titusbrief, die letzte, was am Ende der Titusreihe bedacht werden sollte, ist drittens, wir sind gemeinsam ganz von Gottes Gnade abhängig. Ich lese uns das Ende von Vers 15. Da schreibt Paulus, die Gnade sei mit euch allen. Paulus bringt hier am Ende keine literarische Formalität. Ja, der hellenistische Brief, der kannte Abschiedsgrüße, aber Paulus erweitert diesen Teil durch einen Segen. Aber wie gesagt, das ist hier keine Floskel. Im Gegenteil, es ist ein aufrichtiger Segenswunsch oder ein Segensgebet. Paulus wünscht seinen Lesern von ganzem Herzen gottesreiche Gnade. Und hier ist nicht nur Titus angesprochen, sondern die ganze Gemeinde. Bis hierhin hatten wir schon viel über dieses Verhältnis von Titus und Paulus gehört. Wir hatten festgestellt, Paulus sah sich Titus übergeordnet. Paulus hatte eine besondere Autorität, er war Apostel. Gleichzeitig aber sah sich der Apostel hier gemeinsam mit Titus in einem Team. Nicht nur mit Titus, sondern auch mit seinen anderen Mitarbeitern. Letztlich mit jedem Christen, der in rechtem Glauben stand, der seine Lehrautorität anerkannte. Also es war ein Verhältnis der Über- und Unterordnung auf der einen Seite mit der Betonung der Autorität. Gleichzeitig war es aber auch ein Verhältnis der Gleichordnung mit der Betonung von Kooperation. Und hier am Ende kommt nur noch ein weiterer Aspekt ins Spiel. Hier am Ende beschreibt Paulus diese Beziehung noch unter einem anderen Blickwinkel. Der Apostel macht deutlich, wir beide, du Titus und ich, wir beide sind zusammen ganz von Gottes Gnade abhängig. Ohne Gottes Gnade geht gar nichts. Ohne Gottes Gnade sind wir beide nichts. Wir beide sind gemeinsam Gott untergeordnet. Wir beide brauchen gemeinsam und unbedingt seine Gnade. Und auch diese Gnade, die betont der Apostel nicht erst hier. Nein, schon zweimal im Brief hatte er sie besungen. Ich will es nochmal sagen. Titus 2, 11 bis 14. Die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen. Und dann fährt er fort und sagt, was diese Gnade alles fertig bringt. Sie bringt uns dazu, dass wir dem Ungehorsamen gegen Gott den Abschied geben, den Begierden, die uns umstricken, und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Und er fährt fort und fährt fort. Oder Titus 3, ab Vers 4, da sagt er, dann erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Wir hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet. Aus reiner Gnade. Die Gnade. Paulus macht hier mit seinem abschließenden Gruß deutlich, wiederholt deutlich, letztlich kommt es auf die Gnade an. Von dem hochgeschätzten Dr. Kaiser stammt der denkwürdige Satz, die Tatsache, dass die Gebote des Neuen Testaments im Imperativ stehen, heißt nicht, dass der Christ sie halten kann. Also die Tatsache, dass die Gebote des Neuen Testaments in der Befehlsform stehen, heißt nicht, dass der Christ sie halten kann. So ist es. Wir sind zum Halten von Geboten nur begrenzt in der Lage. Auch wir sind als Christen noch Sünder. Allzu schnell bereit, unseren bösen Herzen nachzugeben, andere zu schmähen, unsere Pflichten zu vernachlässigen, den Ehemann oder die Ehefrau zu kränken, am Arbeitsplatz zu betrügen und so weiter und so fort. Mit der Betonung der Gnade wird deutlich, das Halten der Gebote muss von Gott geschenkt werden, kann nur durch Gottes Gnade gelingen. Er selbst muss in uns oder durch uns mit seiner Gnade die guten Taten hervorbringen. Wir in uns selbst können das nicht. Verstehen wir das nicht falsch? Die Gnade macht Ermahnung nicht überflüssig. Ja, davon spricht ja der Titusbrief. Da werden wir ja ermahnt. Trotz der Gnade brauchen wir Aufforderung, Ermunterung, Ermahnung. Aber dennoch, ohne Gottes Gnade wäre alles nichts. Ohne Gottes Gnade, das war dem Paulus bewusst, würde die Gemeinde auf Kreta untergehen. Würde weder Titus seine Aufgabe noch recht ausführen können. Auch die Ältesten würden scheitern. Auch alle anderen, die da im Oikos ermahnt werden. Die Gemeinden auf Kreta würden zugrunde gehen. Und das Evangelium würde Schaden leiden. Und in diesem Wissen erbittet der Apostel hier am Ende des Briefes die Gnade Gottes für die Gemeinden. Dies wollen auch wir ganz am Ende dieser Predigtreihe tun. Auch wir brauchen nicht so nötig wie Gottes Gnade. Erbitten wir sie ständig von Gott und freuen wir uns beständig an ihr. Lesen wir gerade, nicht nur, aber gerade diese Texte, in denen sie uns zugesagt wird. Und danken wir Gott für seine Gnade. Ich komme zum Schluss. Liebe Geschwister, nehmen wir uns diese Anweisungen des Titusbriefes zu Herzen. Bedenken wir recht die Autorität, die hinter diesen Zeilen steckt. Es ist letztlich die Autorität des großen Königs Jesus Christus. Er regiert. Mühen wir uns darum, seinen Anweisungen zu gehorchen, mit ganzer Kraft. Und tun wir das als Team, machen wir alle mit. Christen sind keine Einzelkämpfer. Wir sind alle aufgerufen, an der Aufrichtung der Königsherrschaft Gottes mitzuwirken. Und unterstützen wir uns gegenseitig, helfen wir uns, trösten wir uns. Gott hat das so eingerichtet. Und hoffen wir einzig und allein auf die Gnade. Vertrauen wir nicht auf uns, sondern auf Gottes Gnade. Erbitten wir sie täglich, danken wir für sie und erwarten wir alles von ihr. Amen.